Ihr Lieben, das ist gut zu hören, dass Gemeinde ein lebendiges Haus ist. Auch die Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld ist ein lebendiges Haus. Und wenn das schwerfällt, das Vergangenes, was doch so schön war, einen so ein bisschen nostalgisch stimmt, dann ist es so gut zu wissen, dass Gott dieses Haus füllt und baut und dass das Leben auch gerade darin besteht, dass es Veränderungen gibt. Dass Leute kommen und gehen, nicht aus Frust, sondern weil Gott sie woanders hinführt und eine Zeit lang hier behält. Jemand hat mal so einen schönen Vergleich getroffen von so einem Durchlauferhitzer. Das finde ich toll, das Bild. Das ist nicht so ein Wassertank, der so aufgeheizt wird und irgendwann macht's puff, weil da nichts mit passiert, sondern es ist ein Durchlauferhitzer. Menschen werden hierher geführt, zugerüstet und gehen weiter. Und es kommen neue Menschen dazu, die das Gesicht der Gemeinde auch verändern tatsächlich. Und das ist gut. Ich möchte euch ermutigen, uns alle ermutigen, dass wir wirklich mit Freude erwarten, was Gott mit dieser Gemeinde noch alles vorhat und trotzdem gleichzeitig das wirklich im Herzen behalten und schätzen, was in der Vergangenheit war und wo man sich an wirklich total segensreiche Dinge erinnert. Wie schön, das ist so ein Geschenk. Ich möchte mal mit einer Floskel einsteigen heute Morgen. Ich lese mal aus Galater, aus dem ersten Kapitel, den Einstieg in den Brief, ab Vers 3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Ich gehe mal davon aus, dass etliche von uns diesen Briefeinstieg x-mal gelesen haben und gesagt haben, okay, das ist der ganze Vorlauf, jetzt komm mal zur Sache im Brief. Und aus irgendwelchen Gründen, weiß ich nicht, mir ist es neulich mal wieder über den Weg gelaufen und ich bin dran hängen geblieben. Ich habe so gedacht, wow, was ist das denn für ein Begegnungseinstieg? Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wir hatten es ja in der letzten Zeit von den Basics. Zum Beispiel von der Grundlage, dass mit Anbetung Gottes alles anfängt, was sich geistlich und was sich vor allem aber auch im Leben entwickelt. Ich finde dieser Ausspruch, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, ein Gruß aus neutestamentlichen Zeiten übrigens, hat wieder zwei so Basics in sich. Nämlich die eine Realität und geistliche Wahrheit. Wirklich die geistliche Wahrheit, nimm das heute Morgen nochmal ganz neu, ist die Gnade Gottes über dir und deinem Leben. Bei allem, was dein Leben ausmacht, an Widrigkeiten, an Bösartigkeiten, an Umständen, die du nicht verstehst, die dich verstricken, die dich festhalten, die dich an irgendetwas binden, die eigentliche Realität und geistliche Wahrheit, wenn du zu Christus gehörst, über deinem Leben ist Gnade. Die Gnade Gottes. Und die ist in Person erschienen, so lesen wir im Titusbrief, in Person erschienen in Christus. Die war immer da, aber sie war nicht zum Anfassen und nicht in Person. In Christus ist diese Gnade manifest geworden, eine Realität. Gnade sei mit dir. Maja, Gnade sei mit dir. Anja, Gnade sei mit dir. Elvira, Gnade sei mit dir. Heiko, Gnade sei mit dir. Gnade sei mit dir. Die Realität der Gnade über deinem Leben. Der zweite Teil in dieser Floskel zum Einstieg eines Briefes. Und Frieden von Gott, unserem Vater. Ja, Frieden, denkst du, ist immer gut. Frieden. Frieden von Gott, unserem Vater. Ihr Lieben, da ist drin, dass Jesus kam, um die gesamte Menschheit zu versöhnen mit Gott. Und dieser Friede mit Gott, dieser Versöhnstatus mit Gott, ist die zweite Realität in diesem Gruß, eine geistliche Wahrheit. Bei allem, was dich und mich umtreibt, was unser Leben durcheinander bringt, was es aufmischt und manchmal unerträglich macht, ist die Tatsache, dass du, wenn du an Jesus glaubst, versöhnt bist mit Gott, Frieden mit Gott hast, die Wahrheit über deinem Leben. Gnade mit dir und Friede von Gott, unserem Vater. Ich finde das völlig faszinierend. Das ist das Einstiegsstatement der meisten Briefe. Unter anderem hier ja auch dem Galaterbrief. Und Paulus geht im Galaterbrief ganz schön zur Sache. Im Römerbrief übrigens auch. Ja, oh, ihr unverständigen Galater, was macht ihr da wieder mit dem Gesetz rum, wo doch die Gnade über euch gilt? Und wir können diesen Galaterbrief durchaus auf uns heute auch noch anwenden. Das war nicht mal vor 2000 Jahren. Alles aktuell. Was für ein Einstiegsstatement. Was für ein Einstieg für eine Begegnung. Und der abschließende Teil der Grußformel, auch wieder so ein Basic, dass es immer um die Ehre des Vaters geht. Gnade sei mit dir und Friede von Gott und das alles zur Ehre des Vaters. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich möchte an dieser Stelle mal den Faden aufnehmen. Gottes Haus haben wir verstanden. Wird aus Anbetern gebaut. Wir hatten eine sehr gute, sehr intensive, kram mal ein bisschen in deinen Gedanken, eine sehr gute und intensive Gebetswoche, in der es um Anbetung ging. Wir sind eingestiegen mit der Frage, Gott baut sein Haus. Wie hat er das vor? Das geistliche Haus und das natürliche Haus auf diesem Grund. Wie hat er das vor? Und schnell war klar, es geht tatsächlich um diese wichtigste Grundlage der Anbetung. Und wir sind da so dran gegangen und gedacht, naja, was Anbetung angeht, so mit Lobpreis und so, da sind wir ja schon gar nicht mal so schlecht als Gemeinde. Und wir haben verstanden, dass es deutlich tiefere und zusätzliche Facetten von Anbetung gibt, in die wir dringend hinein müssen. Zwei davon waren ganz wichtig in der Woche. Das Haus Gottes aus Anbetern, das sind die lebendigen Steine, aus denen das Haus gebaut wird, soll es gebaut werden, Gott baut es. Er braucht dein Einverständnis, wenn du lebendiger Stein sein willst. Du musst es wollen, lebendiger Stein zu sein. Gott baut dieses Haus, weil er darin wohnen will. Und nicht, damit es einen schönen Ort gibt, in dem sich Menschen wohlfühlen, sondern weil er darin wohnen und wirken will und seine ganze Fülle sich von da ausbreiten soll zu den Menschen. Seine ganze Fülle soll darin gesehen werden und erlebt werden. Und das haben wir auch in unserer Visionsformulierung nochmal festgehalten. Das ist das Ziel Gottes, dass er in dieser Region, im ganzen Harz, soll er erlebt und erkannt werden. Jeder soll ihn spüren können, erleben können. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, auch in diesem Rahmen der Anbetung. Jesus bringt es mal auf den Punkt im Johannesevangelium. Gott will Anbeter, spielt er auch in der Gebetswoche eine große Rolle. Er will Anbeter, die vom Heiligen Geist durchdrungen, vom Heiligen Geist gelenkt, vollständig durchdrungen sind. Und die Wahrheit erkannt haben, das heißt von der Wahrheit geleitet sind. Wahrheit ist auch Jesus in Person, also Jesus erkannt, im tiefsten Innern ergriffen und von ihm geleitet werden, Wahrheit erkannt haben. Und das ist nicht einmal ein Moment, super, ich habe ja Jesus erkannt, ich habe die Wahrheit erkannt und ich habe ja den Heiligen Geist in mir, denn so sagt die Bibel das ja, wenn ein Mensch anfängt, sein Vertrauen auf Jesus zu setzen, kommt der Heilige Geist und nimmt Wohnung im Herzen. Das ist gut, wenn das so ist, als Startkapital. Aber das ist wie alles im Leben, wie du morgens aufstehst und dich anziehst und dich frisch machst und dich pflegst, ist es wie alles im Leben, ein kontinuierliches Ding. Der Geist Gottes soll nicht betrübt werden. Wir sollen immer wieder um den Geist Gottes bitten, der uns immer mehr in immer größere Dimensionen der Gottes Nähe führt. Kontinuierlich sollen wir uns dem Heiligen Geist aussetzen, kontinuierlich sich immer wieder und immer wieder mit der Wahrheit beschäftigen und der Wahrheit Raum geben. Kontinuierlich. Ein Prozess, der nicht aufhört. Gott sei Dank, Tibor, du hast heute Morgen gesagt, das Beste, was einem passieren kann, ist keine Alternative, ist Christ zu sein. Es ist einfach das Beste, was einem passieren kann. Auch wenn es anstrengend ist, manchmal. Auch wenn es mega herausfordernd ist und denkst, oh, hätte ich doch diese Anstrengung nicht auf mich genommen. Es ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Weil es den inneren Menschen stärkt und formt, gründet, diese Relation wiederherstellt, die so von Anfang an gedacht ist. Er ist Gott und ich bin sein Geschöpf. Er ist Gott, ich bin's nicht, aber ich bin geborgen in ihm. Ich bin an ihn angedockt. Anbetung haben wir verstanden und ich möchte da nochmal so meinen Finger drauflegen. Anbetung ist ganzheitlich. Anbetung ist, ja, auf jeden Fall auch Lobpreis, auf jeden Fall das, was so aus dem Inneren Gott entgegengehalten wird. Und ein ganz wichtiger strategischer Teil auch in dieser Gemeinde, möchte ich nicht müde werden, das zu betonen. Ich will das überhaupt nicht schmälern, ist gar keine Frage. Aber Anbetung ist nicht nur Lobpreis. Da gehört deutlich mehr dazu. Mindestens zwei Schwerpunkte waren deutlich in der Gebetswoche. Der erste Schwerpunkt, der zum ganzen Bereich Anbetung gehört, ist, ein geheiligtes Leben zu führen. Im Johannesbrief wird das so nett formuliert. Ich finde, so real formuliert. Wer zu Christus gehört, sündigt nicht bedenkenlos weiter. Da gibt es einen Einschnitt. Da werden Verhaltensweisen im Innersten gemessen und da wird das Gewissen angerührt, wenn ich es nicht zum Schweigen bringe. Das Gewissen wird angerührt und wenn durch den Geist Gottes in mir da so ein Drang dahin ist, dass ich dem auch folgen möchte, was der Geist Gottes mir sagt, dann wird sich mein Leben verändern. In Gedanken, in Worten, in Taten. Ein Schwerpunkt von Anbetung, ein geheiligtes Leben führen. Sich tatsächlich ganz bewusst diesem Prozess stellen, den Gott ja vorhat. Er will, dass die Kinder Gottes in das Ebenbild Christi umgestaltet werden, so heißt es im Römerbrief. Das heißt, jeder, der an Christus glaubt, soll im Laufe dieses Lebens hier Christus immer ähnlicher werden. In Gedanken, Worten und Taten. Und ich glaube, das Beste ist, wenn das ein Herzensanliegen in jedem Einzelnen ist. Das kann ich dir natürlich jetzt erzählen. Du denkst so zähneknirschend, na gut, von mir aus. Was habe ich dann davon? Du hast auf jeden Fall davon, dass Gott dir schon in diesem Leben immer mehr anvertrauen wird und immer mehr Autorität geben wird und immer mehr Sieg und immer mehr Klarheit geben wird in den Umständen deines Lebens. Und sich immer mehr in dir und durch dich offenbaren wird. Ein geheiligtes Leben. Im Hebräerbrief lesen wir, jagt dem Frieden nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ohne die niemand den Herrn sehen wird. Steine werden gereinigt. Wir haben das hier so ein bisschen symbolisiert in der Woche. Das Haus, was aus lebendigen Steinen gebaut wird und jeder konnte sich einen so einen Stein mitnehmen, sagt so, ich bin dieser lebendige Stein und ich schrubb mal an diesem Stein drum. Ich habe übrigens keine Ahnung, hat das jemand gemacht und sieht der anders aus, der Stein? Es könnte sein, nicht so wirklich, aber nimm es als Symbol, kommt auf das Material an. Der zweite Schwerpunkt, zusätzliche Schwerpunkt zum Lobpreis für Anbetung, war der Umgang mit dem Nächsten. In diesem Verständnis, jeder Mensch, wohlgemerkt, nicht nur die Christen, jeder Mensch ist zum Ebenbild Gottes geschaffen. Und es ist ein zutiefst wichtiges Herzensanliegen Gottes, dass seine Geschöpfe, denen er so viel Ehre und Wertschätzung erweist, dass sie sich auch untereinander Ehre und Wertschätzung erweisen. Es ist ein ganz tiefes Anliegen im Herzen Gottes. Und ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, wie es Gott schmerzt, wenn wir mit Menschen sonst wie umgehen. Und erst recht natürlich innerhalb der Gemeinde mit den Mitchristen, aber überhaupt mit Menschen, die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, zeigt, wie viel Raum Gott in uns einnimmt. Das Leben eines Anbeters, würde ich mal sagen, investiert in allen Bereichen in die Ehre Gottes. Das ist schon mal klar, auch so ein Basic. Ein Anbeter investiert von ganzem Herzen in die Ehre Gottes und in die Freude seines Herzens. Vielleicht fällt dir das leichter, das nachzuvollziehen. In die Freude seines Herzens. Aus tiefstem Herzen übrigens. Das ist kein irgendwie Ding so aufgesetzt, sagte ich vorhin schon mal, sondern das kommt aus tiefstem Herzen. Dazu braucht es ein erwecktes Herz. Dazu braucht es ein Herz, in dem der Heilige Geist wohnt, was aufgeweckt ist, was wachgerüttelt ist und das sieht. Ich möchte nochmal diesen Vers aus Jesaja 42, 8 zitieren, der auch in der nächsten International Worship Night eine große Rolle spielen wird. Ich, der Herr, sagt Gott zu seinem Volk, das ist mein Name, will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Ich, der Herr, und das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Ein Statement, dem seine Kinder auf jeden Fall folgen sollten. Gott Ehre machen, ihn anbeten, mit göttlichen Maßstäben gegenüber den Mitmenschen. Da möchte ich heute ein bisschen reingehen. Und deswegen dieser Einstieg am Anfang. Wie begegnen wir denn in der Realität anderen Menschen? Halt mal ganz kurz inne. Plakatiere das mal gerade ein bisschen. Wie begegnen wir denn anderen Menschen? Nicht nur in Gemeinde. Nicht nur in Gemeinde. Auch außerhalb von Gemeinde. Wie begegnen wir denn so Gemeinde? Wie bist du denn so verhüllt? Und was hast du denn noch so in deiner Hinterhand, wenn du Menschen begegnest? Allzeit bereit, so würde ich sagen. Wahrscheinlich erkennt sich niemand darin wieder jetzt gerade. Jede Menge Vorbehalte. Und reingucken in mein Leben sollte auch keiner möglichst, ja? Bitte nicht. Schön keep smile, alles super, alles gut, alles paletti. In Wirklichkeit fehlt hier noch so ein Rucksack und so ein Mantel darüber, der den jede Menge Gepäck, irgendwelche Eisenteile in den Hosentaschen. Jede Menge Vorbehalte. Ich spreche übrigens auch von Gemeinde. Nicht so von deinem gesellschaftlichen Leben. Jede Menge Abgrenzungen. Eigentlich müsste ich mir jetzt noch die Bibel unter den Arm klemmen hier. Jede Menge Beurteilungen. Einschätzungen. Und jeder hat Gott auf seiner Seite. Der Einstieg zur Begegnung und die Kultur der Begegnung. Jeder hat Gott auf seiner Seite mit dieser Ausrüstung. Wirklich? Wirklich? Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Spätestens da muss ich das Ding mal als erstes ablegen. Spätestens da muss ich mal meine Tarnung ablegen. Und mit offenen Armen vor einem Menschen stehen. Gnade sei ihm in die Augen gucken. Gnade sei mit dir. Und Friede von Gott, unserem Vater. Das ist übrigens gleichzeitig ein Bewusstmachen für mich. Auch ich stehe unter der Gnade. Auch ich habe den Frieden mit Gott. Und ich spreche über dem Gegenüber aus, auch für dich ist die Gnade, auch für dich ist der Friede mit Gott. Übrigens genauso bei den Menschen der Gesellschaft. Genauso ist über denen die Gnade eine geistliche Realität und der Friede mit Gott eine Realität. Sie haben das nur noch nicht ergriffen. Das muss für die nicht neu erfunden werden. Da muss sich einer kommen, Moment, also da gibt es jetzt mal ein paar Einstiegskonditionen und dann könnte das auch real werden. Es ist eigentlich völlig absurd. Das ist schon die geistliche Wahrheit über der gesamten Menschheit. Dem muss nichts mehr hinzugetan werden. Und jetzt stell dir mal vor, du begegnest einem Arbeitskollegen, einem Nachbarn, einem Familienangehörigen. Wenn du dich traust, es auszusprechen, Gnade mit dir und Friede von Gott, unserem Vater, als Einstieg in eine Begegnung. Ich bin davon überzeugt, dass das die Gesprächsatmosphäre komplett verändert. Bei allem, was kommt. Wenn du es nur denkst, ist nicht ganz so wirksam, aber für dich auch wichtig und du kannst ganz anders ein Gespräch führen. Ihr Lieben, das Verhalten gegenüber dem Mitmenschen ist Anbetung Gottes. Und ich würde uns heute Morgen so ermutigen, mir ist kein Symbol eingefallen, mit dem man irgendwie ein Glassteinchen, irgendwas, was man ständig in der Tasche trägt und wir uns alle antrainieren, jede Begegnung mit diesem Gedanken anzufangen, mit diesem Gruß anzufangen. Kurz innehalten, Gnade sei mit dir und Friede von Gott, unserem Vater. Gnade mit dir, Friede von Gott. Zwei Realitäten. Das Verhalten gegenüber dem Mitmenschen ist Anbetung Gottes. Und ich glaube, da haben wir, und das ist nicht ungewöhnlich, wir sind da drin nicht besonders schlecht, wir sind da nur so, wie, glaube ich, alle anderen Gemeinden auch sind. Aber es ist ein riesiges, wichtiges Trainingsfeld. Ich möchte das mal so ein bisschen untermauern mit dem, was die Bibel uns dazu auch sagt. Das sind so Appelle, wo man denkt, Mann, die Appelle sind irgendwie ganz schön nervig. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Da denkst du, meine Güte, wie soll das denn gehen? Ja, die Elke hat völlig zu Recht gesagt vor 2 Wochen, das gesamte Christentum geht nicht ohne den Heiligen Geist. Das sind tatsächlich alles Dinge, die wir aus guten Absichten definitiv nicht gebacken kriegen. Das wäre die pure Heuchelei. Es geht nichts ohne den Heiligen Geist, aber der ist ja da. Der will dich ja beherrschen, der will ja dein Herz komplett ausfüllen. Er braucht dein Okay. Er braucht jeden Morgen deins, ich will mehr, 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 mehr von dir. Mehr von dir erfahren, mehr von dir umsetzen. Er tut es nicht, wenn er diese Bereitschaft nicht sieht, weil Gott ist von seinem Wesen her keiner, der irgendetwas gewaltsam ergreift. Das hat nämlich nichts mit Beziehungsqualität zu tun. Gott will Beziehungsqualität. Verhalten gegenüber dem Mitmenschen als Anbetung Gottes. Ich steige trotzdem mal ein mit dieser Aussage Jesu. Wie immer, zuerst in den Evangelien gucken, was sagt eigentlich Jesus selbst dazu, zu diesen ganzen Dingen, die wir dann aus den Briefen, so aus der Praxis lernen. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, sagt er seinen Jüngern. So in diesen Abschiedsreden ab Kapitel 14 kommt das ständig vor, was es bedeutet, zu Jesus zu gehören und wie das seine Auswirkung vor allem auf den Mitmenschen hat. Kapitellang kommt das vor. Und es wird nochmal in diesem hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, ganz genau auf den Punkt gebracht, wie Jesus dem Vater sagt, wie sich die Dinge verhalten. So wie der Vater und der Sohn eins sind, so sollen sie, die Jünger, die Kinder Gottes, untereinander eins sein und verbunden mit dem dreieinigen Gott. Intensiver geht's nicht. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Mit dem Heiligen Geist in dir ist es möglich. Dann natürlich das Doppelgebot der Liebe, wie das immer so schön heißt, Matthäus 22, sagt Jesus nochmal. Auch so ein Basic, es ist eigentlich so einfach. Was ist das Wichtigste? Woran sollen die Kinder Gottes sich halten? Gott zu lieben und zu ehren von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Und das Zweite, was ihm gleich ist, auf derselben Ebene, die Liebe zum Nächsten. So wie jeder sich selbst annehmen kann. Und dann geht's weiter in den Briefen, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Ich finde das leichter als liebt einander, wie ich euch liebe. Weil annehmen ist eine Entscheidung. Ich kann mich entscheiden, jemanden anzunehmen. Es gibt etliche Leute, sicher auch in deinem Leben, die einem gehörig auf den Keks gehen. Und ich kann mich entscheiden, ich will meinen Fokus nicht darauf behalten. Ich will diesen Menschen annehmen. So wie Christus mich angenommen hat. Ich bin ihm sicher auch auf den Keks gegangen. Gehe ihm sicher auch immer noch auf den Keks. Er nimmt mich an. Ich möchte das. Entscheidung. Und dann lese ich mal so ein paar praktische Tools noch aus dem Römerbrief vor. Ich finde das sehr schön formuliert. Übrigens interessant im Römerbrief, Elke hat auch etliche Passagen aus dem Römerbrief vorgelesen. Das ist ja so ein dogmatischer Brief. Da wird so alles aufgezählt, was das Christentum eigentlich bedeutet. Das ist eigentlich so ein Grundsatzstatement, was der Paulus abgibt. Übrigens der Römerbrief, auch der Römerbrief fängt mit diesem Gruß an, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Und nach diesem Grundsatzstatement, was er über den Glauben überhaupt und im Besonderen und an sich, wie sich die Dinge verhalten, wenn ein Mensch an Christus glaubt, kommt am Ende so eine Auflistung vom Leben in der Gemeinde. Wie sich nämlich dieser Glaube dann auswirken sollte in Gemeinde. Und ich finde es sehr gut formuliert, weil es so realistisch ist. Römer 12, ab Vers 9, lese ich mal aus der neuen Bibel heute. Liebe muss echt sein, ohne Heuchelei. Da denke ich wieder an das Cap und die Sonnenbrille. Echt sein, alle Tarnung weg. Ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet am Guten fest. Seid einander in herzlicher, geschwisterlicher Liebe zugetan. Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Das ist, Luther sagt, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Thibaut, du hast heute Morgen auch von Ehre machen, den Menschen Ehre, auch Menschen Ehre geben, die Wertschätzung verdienen, Anerkennung verdienen. Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Werdet im Fleiß nicht nachlässig. Lasst den Geist Gottes in euch brennen. Und dient so dem Herrn. Freut euch in Hoffnung, bleibt standhaft in Bedrängnis, seid treu im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Gläubigen und helft ihnen. Bemüht euch um Gastfreundschaft. Das ist alles so ein Spiegel vom Wesen Jesu, merken wir. Alles so ein Spiegel von seiner Person. Segnet eure Verfolger, wünscht ihnen Gutes und verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Seid miteinander auf das gleiche Ziel bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern lasst euch auch von geringen Dingen in Anspruch nehmen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Und soweit es irgend möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Was für Empfehlungen. Je nach Lebenssituation denkt man, die sind ja so weit von dem weg, was ich gerade durchmache oder was ich gerade erlebe oder wozu, wo ich mich gerade habe reinziehen lassen. Und es ist so gut, sich immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Anbetung Gottes, der Umgang mit den Mitmenschen. Da gehört auch eine Kultur von Dankbarkeit dazu und Anerkennung. Es gab neulich mal einen Impuls, wir haben uns als Älteste getroffen, einen Impuls, dass das, auch das in dieser Gemeinde im großen Stil zu kurz gekommen ist. Wenn Menschen sich eingebracht haben mit ihren Gaben und mit ihren Diensten. Und wenn die dann ausgestiegen sind aus dem Dienst, ich kenne das auch aus meiner Braunschweiger Zeit, wenn die dann aussteigen aus dem Dienst und denken, oh, nett, manchmal macht man es ihnen sogar noch schwer und denkt, wie, du willst hier raus? Da müssen wir erstmal gucken, wer das außer dir machen kann. Dankbarkeit. Super toll, dass du das gemacht hast. Vielen Dank, dass du deine Gaben eingebracht hast. Das ist auch so eine Kultur, die wir trainieren müssen, lernen müssen. Ich bin gespannt, ob wir von Gott noch weitere Facetten gezeigt kriegen, die Anbetung bedeuten Eine ist ganz sicher ein nicht so schöner Teil, den wir alle nicht in unserem Leben haben wollen. Das Durchstehen von Leidenszeiten und das, was wir daraus machen. Wir völlig aufbegehren, völlig wie so ein Rumpelstilzchen da. Gott, was fällt dir ein? Da habe ich aber später nochmal Fragen an dich. Und du bist doch gut und du machst doch und du sagst doch. Menschen, die bewährt sind und vieles durchlitten haben in ihrem Leben, sind am Ende wahre Anbeter. Wenn sie am Glauben festgehalten haben, was Gottes Wille ist übrigens. Er wird dafür sorgen, dass du Leidenszeiten durchstehst, ohne von ihm abzufallen. An der Hoffnung wird man nicht zu Schanden werden, heißt es. Auch wenn einem das manchmal in Lebensabschnitten so vorkommt, als wäre das nicht mehr zum Aushalten. Durchlebtes Leiden macht diese unfassbare, ganz still, diese unfassbare Dimension Gottes deutlich. Du bist Gott. Ich bin's nicht, aber ich beuge mich vor dir, weil am Ende bist du der gute, gütige, barmherzige, heilige, treue Gott, der keines seiner Schafe aus seiner Hand lässt. Ich denke, das wird irgendwann auch nochmal ein Thema sein, mit dem wir uns mal auseinandersetzen sollten. Und es ist so wichtig, weil es absolut fatal ist, wenn wir den Menschen der Gesellschaft begegnen mit, wenn du Christ wirst, ist alles super, alles happy clappy, keine Probleme mehr. Gott heilt ja und Gott bringt ja zurecht und Gott gibt Freude. Alles richtig, alles richtig. Aber ich sag euch mal genau, was so manche Christen gar nicht so gern wahrhaben wollen. Ich glaube nicht, dass Leidenszeiten irgendwie so ein lästiges Handicap sind, was man eigentlich als Christ ja gar nicht haben dürfte in seinem Leben. Es wird ja, ist ja sogar so grotesk, dass manchmal so ein Verständnis vorherrscht, so, also wenn du jetzt leidest in deinem Glauben, das ist aber ganz komisch, also da muss irgendwas mit deinem Glauben nicht stimmen. Ihr Lieben, genau umgekehrt ist die Wahrheit. So wie Jesus gelitten hat, glaubst du im Ernst als Kind Gottes, dass dein Leben leidensfrei ist? Glaubst du das im Ernst? Ich glaube, dass Gott seinen Kindern zutraut, erst recht zutraut, durch Leidenszeiten hindurchzugehen, weil das ein Markenzeichen des Christseins ist. Ein Markenzeichen. Denn der Rest der Menschen, der noch nicht an Jesus glaubt, wird daran sehen, dass man durch all das Leiden ist allgegenwärtig. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der nicht leidet. Aber wenn die Kinder Gottes vorleben können, wie man durch Leiden hindurchkommt, indem man an Gott glaubt, das ist der Sieg in dieser Welt. Irgendwann gibt es eine neue Welt, da gibt es kein Leiden mehr. Keine Tränen, keine Krankheit, keinen Schmerz, nichts mehr. Aber das ist noch nicht diese Welt. Und es ist so fantastisch, wenn Menschen geprägt, wie will ich sagen, ich möchte da nicht, übrigens, ich weiß, wovon ich rede, ja, ich rede nicht vom grünen Tisch, was Leiden angeht. Wenn Menschen geformt und im besten Sinne geläutert sind durch Leidenszeiten, ich weiß, wovon ich rede. Wir als Familie haben eine ganz schlimme Zeit mit einem unserer Kinder hinter uns. Das hat die ganze Familie getroffen. Aber ich kann euch garantieren, die ganze Familie hat eine gigantische geistliche Dimension dazu bekommen in dieser Zeit. Inszeniert wird das Leiden von Gott nicht. Das ist nicht in dieser Welt, weil Gott es will. Das gehört zu dieser Welt, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Aber Gott geht damit um. Er wird das gebrauchen in deinem Leben. Alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben. Er wird dich gebrauchen. Also ich glaube, dass diese ganze Dimension des Leidens, dass wir uns darüber noch Gedanken machen und darin auch offen werden, darüber zu sprechen. Offen. Weil es Phasen sind, in denen Gott uns ganz besonders nah an sein Herz ziehen will. Und das Ende dieser Zeiten meistens eine gewaltige Dimension von Ehrfurcht und Anbetung vor Gott ist. Sicher ist, Gott will Anbeter in Geist und Wahrheit. Er will Anbeter, die sich vollständig vom Heiligen Geist durchdringen lassen und die der Wahrheit, nämlich Christus, jeden erdenklichen Raum in sich geben. Aus denen baut er sein geistliches Haus, auch das geistliche Haus dieser Gemeinde. Ich möchte zum Schluss euch kurz herausfordern. Ich bin übrigens gerade ganz froh, dass ich nicht in den Reihen sitze, weil solche Aufrufe kann ich überhaupt nicht ab. Ich mache es jetzt mal mit euch. Wendet euch doch mal eurem Nachbarn zu und sprecht eurem Nachbarn zu: Gnade mit dir und Friede von Gott, unserem Vater. Und ich möchte dich ermutigen, mach dir irgendein Symbol, irgendetwas, was du in deiner Tasche trägst, in deiner Manteltasche, in deiner Hosentasche, und versuch dich mal darin zu trainieren, dass du vor jeder Begegnung, oh weia, vor jeder Begegnung diese Worte denkst oder sagst. Das heißt nämlich auch gleichzeitig, du erinnerst dich, die Gnade ist mit mir, der Friede Gottes ist mit mir. So, Gnade mit dir, Friede mit dir. Ich bin mal gespannt, können das ja mal hier in der Gemeinde trainieren. Ich gehe davon aus, dass sich die Atmosphäre verändern wird. Und das Fantastische ist, dass man sowas ja nicht inszenieren kann, was dann im Herzen abgeht, sondern dass es Gott ist, der das Herz erweckt. Es ist der Heilige Geist, der uns treibt in die Anbetung Gottes zu den Menschen hin. Ich möchte noch beten zum Schluss. Bitte steht doch auf. Vater im Himmel, ich danke dir in Jesu Namen, dass das Zeitalter der Gnade anbrach, als dein Sohn auf diese Erde kam. Zum Greifen anbrach. Du warst immer schon gnädig, immer schon gütig, barmherzig. Und diese Gnade wurde manifest mit Christus, der sich unter uns Menschen mischte und den Weg zum Vater gezeigt hat, der den Frieden mit dir bewirkt hat, Herr. Ich danke dir, dass das für jeden Menschen gilt. Und wir danken dir, Herr, dass es in deinem Plan ist, dass allen Menschen geholfen werden soll und sie zur Erkenntnis dieser Wahrheit kommen sollen. Ich danke dir für deinen fantastischen Plan, Herr. Und wir wollen heute Morgen einmal mehr beschließen, wir wollen Teil dieses Plans sein. Wir wollen selber diese Gnade auf uns wissen und auf uns anwenden, selber diesen Frieden mit dir auf uns wissen und anwenden. Und wir wollen zum Werkzeug an den Menschen sein, Vater. Herr, wir wollen Anbeter in Geist und Wahrheit sein. Und wir danken dir, Herr, dass du mit diesen lebendigen Steinen hier oben in der Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld dein geistliches Haus bauen wirst. Nimm uns und gebrauche uns dafür. In Jesu Namen. Amen.